Literradio.
Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literradio.org.
Willkommen bei Literradio. Begrüßen darf ich nun Karin Mack. Sie ist die Herausgeberin des Buchs Architektur als soziales Handeln am Beispiel von Gunter Ratzfeld. Erschienen ist es beim Verlag Anton Pustert in Salzburg. Karin Mack, herzlich willkommen.
Dankeschön.
Vorweg, in erster Linie sind Sie ja Fotografin, wenngleich einige Bucherscheinungen auch zu Ihrem Werk zählen. Thematisch ging es da um ganz unterschiedliche Schwerpunkte. Einer davon war sicherlich immer wieder der Feminismus, aber zum Beispiel, das ist jetzt schon sehr speziell, Sie haben sich auch einmal dem verdichteten Grün im Lorbeerwald auf La Palma gewidmet, hat mir sehr gut gefallen. Ja. Oder auch ein anderes, jüngeres Werk noch mit dem Titel Destination Hoffnung, da ging es um Flucht, also Ihre Interessen sind da schon sehr weit gestreut. Aber gleich am Beginn Ihrer Laufbahn, das war so in den 60er, 70er Jahren, haben Sie sich schon der Architekturfotografie gewidmet. Was ist denn für Sie an der Architektur als Fotografin anziehend? Also welche Motive suchen Sie da oder finden Sie auch in Bauwerken?
Ja, also bei mir war das ja so, dass ich mit einem Architekturtheoretiker oder Historiker verheiratet war und dadurch bin ich also direkt in die Architektur hineingeschlittert, obwohl Architektur mich immer interessiert hat, vielleicht auch deshalb, weil ich in einer Garçonnière mit der ganzen Familie aufgewachsen bin. Das war in der Kriegszeit und Nachkriegszeit gar nicht anders möglich. Und deshalb hat mich Raum immer so interessiert. Vielleicht auch, weil ich das Bedürfnis hatte, mehr Raum. Ich brauche einfach mehr Raum. Und dann das Fotografieren war sehr bestimmt von den Ideen der Architekten und die haben dann immer erzählt, was sie eigentlich in einem Foto am liebsten sehen würden. Und so bin ich also sozusagen von den Architekten zur Architekturfotografie erzogen worden. Und ich habe mal eine sehr interessante Podiumsdiskussion mitgemacht. Und zwar ging es da um Moden in der Architekturfotografie. Das gibt's nämlich auch. Und zwar war da unter anderem die Margherita Spilottini dabei und ich als Fotografinnen. Und da hat sich herausgestellt, dass wir also von zwei verschiedenen Generationen Architekturfotografie kommen. Bei mir war das noch so, dass ich mit Mittelformat und Kleinformat gearbeitet habe. Und sie hat bereits mit Großbildkameras gearbeitet. Nun ist mein Geschmack der, dass ich so dicht wie möglich an ein Objekt herankomme und es so natürlich wie möglich zeigen möchte. Deshalb hat das Mittelformat vollkommen ausgereicht. Und das, was die Margherita gemacht hat, ist eben mit großformatiger Kamera gestochen scharf, also vielleicht für die Architekten zum Teil interessanter noch als meine Aufnahmen. Aber von meinem Standpunkt als Fotografierende war es dann so, dass ich diese Aufnahmen, die sogar gestochen scharf sind, wie hinter einer Glasscheibe gesehen habe. Mir ist das vorgekommen, als wäre da die Fotografie das Hauptthema und nicht die Architektur.
Nicht um einen Generationensprung, wie Sie ihn jetzt gerade mit der Fotografin beschrieben haben, handelt es sich eben im Zusammenhang mit Gunter Ratzfeld und auf den konzentriert sich ja auch dieses Buch. Er ist ein Vorarlberger Architekt und Sie gehen auf sein Lebenswerk ein unter dem Gesichtspunkt des sozialen Handelns eben. Wie ist das denn überhaupt dazu gekommen, dass Sie beide da zusammengefunden haben und dann eben dieses Buch entstanden ist?
Ja, wir kennen uns seit den 60er Jahren. Da hat er die ersten Holzhäuser gebaut, ganz, ganz schlichte und sehr modern für die damalige Zeit. Und da sind wir dann auch dann nach Vorarlberg gefahren und da habe ich zum ersten Mal so eine Hütte von ihm, Hütte, also so eine Art Ferienhaus gesehen. Und mich hat das total begeistert, weil die Fensterläden waren nämlich nicht, dass man sie nach links und rechts aufmacht, sondern sie werden nach oben und unten geklappt. Und später habe ich dann erfahren, dass das mit dem Schopf zu tun hat. Und das ist eine Art Veranda bei alten Bauernhäusern, wo man im Winter dann diese Veranda zumacht mit Läden, die dann von oben runtergeklappt werden, damit der Schnee nicht überall eindringt. Nicht? Ja, das war eigentlich der Ausgangspunkt. Dann haben noch verschiedene Dinge eine Rolle gespielt, dass ich selbst ein Jahr in Vorarlberg gelebt habe als Kind. Meine Tochter da gerne mehr drüber haben wollte. Ich wollte was schreiben. Und da sind mir verschiedene Erinnerungen nicht so gekommen, wie ich gehofft habe. Und da habe ich mich dann an den Gunter Ratzfeld gewendet und er hat mir das ergänzt, diese Erinnerungslücken. Und dann habe ich mir gedacht, wie hat sich denn dieser Mensch weiterentwickelt als Architekt? Und so bin ich auf einen Film gestoßen, wo er selber zu verschiedenen seiner Objekten führt. Und das hat mich immer mehr begeistert. Und dann habe ich eben gemeint, ja, was ist mit einem Werkverzeichnis? Ich habe keines gefunden im Internet, das irgendwie passend gewesen wäre, sondern nur so ein halbertes, schlampertes. Wie gesagt, das geht nicht. Für so einen ausgezeichneten Architekten muss ein ordentliches Werkverzeichnis her. Und so haben wir gemeinsam zu arbeiten begonnen.
Jeder zehnte Bregenzer wohnt in einer Wohnung, die von mir geplant wurde. Das kann der Gunter Ratzfeld von sich behaupten. Was hat denn dazu geführt, dass er heute zu den Pionieren der Vorarlberger Bauschule zählt? Was prägt seine Bauweise und wie macht sich vor allem seine Intention bemerkbar?
Ja, also er ist ein Schüler von Roland Rainer gewesen. Und Roland Rainer hat ja immer den verdichteten Flachbau proklamiert und außerdem auf anonymes Bauen hingewiesen. Die Intention des Sozialen ist eben auch erstens einmal durch die Bodennutzung. Soll man den ganzen Boden verbauen oder soll man so bauen, dass Boden sozusagen als Freiraum übrig bleibt? Und wie ist das dann auch mit dem Zusammenleben der Bewohner? Sind da nur hohe Häuser sinnvoll oder nicht? Und da kam natürlich auch ein glücklicher Zufall, kann man nur sagen, zu Hilfe, dass es ein Grundstück entlang der Bregenzer Ach gegeben hat, das lange Zeit für eine Autobahn eigentlich reserviert gewesen war. Aber dann kam ein sozialistischer Bürgermeister Meyer, der gesagt hat, also wir haben in Bregenz so viel Abwanderungen nach den anderen Gemeinden, weil wir nicht genug Wohnraum haben. Und er hat eine Umwidmung dieses Grundstückes gemacht. Das war ein sehr langes Grundstück von ungefähr 850 Metern und hat das für den Wohnbau freigegeben. Und da wurde ein Wettbewerb ausgeschrieben, wo Gunter Ratzfeld mit Jakob Albrecht und Eckart Schulze-Filitz einen Entwurf gemacht haben. Und zwar ein sehr verdichtetes Siedlungsprojekt, das sich durch Höfe miteinander verbindet. Es gibt nur eine einzige Straße, die außen führt und von dort aus führen dann Zugänge, aber nur zu Tiefgaragen. Und so ist das auch ein Gebiet gewesen, in dem sich Kinder sehr frei bewegen konnten, weil es keinerlei Gefahren gab. Und so ist diese Siedlung gebaut worden. Ist international sehr beachtet worden, weil sie so effektiv war und so wirtschaftlich. Und da sind schon einmal, ich weiß nicht wie viel, schon einmal 800 Wohnungen drinnen gewesen. Nicht? Ja, das war's fürs Erste.
Ich glaube, das ist so ohnehin einer der eindrucksvollsten Baukomplexe, ja, die auf den Gunter Ratzfeld zurückzuführen sind. Er ist, Sie haben es gesagt, das Grundstück war etwa 850 Meter lang. Ja. Das ist in etwa die Hälfte vom Karl-Marx-Hof. Ja. Ich bin jetzt gerade mit der U-Bahn vorbeigefahren, ja, und habe gleich daran denken müssen. Es wohnen oder können finden Wohnraum um die 3000 Personen drinnen. Das ist ein größeres Dorf, kann man sagen. Also ja, es ist wirklich eine Dimension, die sehr beeindruckend ist. Sie waren ja, ja, auch vor Ort. Ja, welche Eindrücke haben Sie dort gehabt? Wie das Klima, die Atmosphäre ist? Es ist ja auch von der Lage wunderschön, es liegt ja eben direkt am Fluss. Ja. Was hatten Sie dort?
Ja, wie soll ich sagen, dadurch, dass es so still dort ist letzten Endes, nicht? Das ist ja kein Verkehr. Und die Höfe Und es ist ja wie ein Schachbrettmuster, ist der Gesamtgrundriss. Also da kann man sagen, dass die weißen Felder sind die bebauten und da stehen dann Häuser zwischen 3 und 4 Stockwerken. Und dann gibt es die weißen Felder, die sind Höfe, so dass man da also nicht nur durchgehen kann, sondern auch für die Kinder zum Spielen lustig sind. Und wie gesagt, man muss sich dann um die Kinder nicht so kümmern, weil es besteht keine Gefahr, dass sie überfahren werden oder dumme Sachen machen, nicht? Weil im Grunde genommen gibt es ja doch auch eine soziale Kontrolle. Es ist eine sehr geschlossene Anlage.
In Ihrem Vorwort finden Sie ja auch eine Erklärung für die harmonische Ausstrahlung in den Bauten von Gunter Watzfeld. Führen Sie auf die Proportionen zurück.
Ja, es gibt also eine sehr schöne Zeichnung von Leonardo da Vinci. Eine große Figur mit ausgestreckten Armen und Beinen sich in einem Kreis bzw. Quadrat befindet. Und eben eine sehr harmonische Maßeinheit bildet, die menschengerecht ist. Und auch dieser Art von Maßeinheit hat sich Gunter Watzfeld verschrieben und alle seine Bauten sind in diesen Maßen geplant.
Wie es dazu gekommen ist, haben Sie schon erklärt. Das Buch ist weitgehend chronologisch aufgebaut. Zu diesen Wohnhausanlagen oder Wohnhäusern, Einfamilienhäusern, es sind auch öffentliche Gebäude dabei, zum Beispiel ein Kindergarten, gibt es dann jeweils Fotografien und einen Text, der das Gebäude oder die Wohnhausanlage beschreibt. Pläne, Grundrisse sind zum Teil auch noch dabei. Die Texte dazu haben ja Sie geschrieben.
Ja.
Sie bezeichnen sich ja nicht als Schriftstellerin, aber ich habe von Ihnen gehört, dass Sie sich zu den jeweiligen Themen auch eine eigene Sprache dann immer wieder dazu erarbeiten. Wie ist denn das bei diesem Buch vor sich gegangen?
Naja, ich habe natürlich ein tolles Vorbild gehabt, den Friedrich Achleitner, der immer gesagt hat, also man hat ja gar nichts davon, wenn man das jetzt alles so technisch beschreibt, sondern irgendwie müsste man auch ein bisschen mehr ausholen, damit das Ganze lesbar wird und bildhafter wird. Und also ich meine, ich will mich mit Achleitner überhaupt nicht vergleichen, weil das geht gar nicht. Und habe aber versucht, doch meine persönlichen Eindrücke bei jedem Objekt herauszuarbeiten und habe natürlich auch in Gesprächen mit dem Gunter Watzfeld selber einiges erfahren. Und das habe ich dann alles in diese Texte zu den Objekten eingearbeitet. Also das war einfach ein Einfühlen, vielleicht ja, ist das Wesentliche, wie ich zu meinen Texten gekommen bin und dass sie eigentlich relativ lebendig sind. Nicht nur die Fotografie, sondern eben auch diese sehr zugänglichen Texte.
Es sind ja auch zum Teil Begleitgeschichten, Entstehungsgeschichten,
ja.
Die historischen Bedingungen, die politischen Bedingungen,
ja.
Die finanziellen Bedingungen, was man ja auch ja. Genau in diesem Bereich gar nicht außer Acht lassen kann. Aber nichtsdestotrotz, es sind ja auch zahlreiche Fotografien dabei. Es ist jeweils auf Doppelseiten angelegt und die Fotos haben ja auch Sie gemacht. Wenn man jetzt genau auf den sozialen oder die sozialen Aspekte im Wohnbau achtet, auf welche Art und Weise könnte man da das Soziale im Sinne von Gunter Watzfeld definieren?
Ja, also was mir aufgefallen ist, dass es immer sehr große Entrees und Stiegenhäuser gibt, die alle von außen her auch noch belichtet sind. Das heißt mit einer Lichtkuppel oder mit einer ganzen Lichtkonstruktion auf dem Dach, beziehungsweise manche Häuser haben eine Glaswand, hinter der dann das Stiegenhaus sichtbar wird. Also er wollte, dass Leute, auch wenn das sozialer Wohnbau betitelt wird, wollte er nicht in dunkle kleine Häuser und Grundrisse stecken, sondern er hat gemeint, das würde auch, sagen wir, der Psyche der Bewohner sehr zugutekommen, wenn sie da mehr Raum und mehr Möglichkeiten hätten, auch einander zu begegnen innerhalb des Stiegenhauses.
Durch die Fotografien war das sehr schön erkennbar, eben dieser Wert, der darauf gelegt wird, dass Licht einfällt, dass die Luft zirkulieren kann, dass Barrierefreiheit gegeben ist, sogar ökologisch orientiert, also mit Sonnenkollektoren, Spielplätze für Kinder. Also es ist da wirklich offensichtlich, welches Gedankengut da dahinter steckt. Sie haben ja auch Beiträge drinnen, ein Interview ist dabei und dann ein Text, den Sie selbst geschrieben haben und dann auch ein Text von Andreas Czukrowicz, der mit ihm ja auch zusammengearbeitet hatte und dem wurde, soweit ich mich erinnere, gesagt, wir verwenden nicht die meiste Zeit zum Zeichnen, sondern eher zum Denken.
Ja, das hat der Gunter Vratzfeldt selber so formuliert.
Und was auch von ihm gekommen ist, dass er Wert darauf gelegt hat, dass gute Architektur auch möglich sein sollte und sein kann und gleichzeitig eben leistbar ist für Leute, die vielleicht, sagen wir, mit einem durchschnittlichen Einkommen nur gesegnet sind.
Genau, genau.
Sie haben es zuerst schon gesagt, dass der Gunter Vratzfeldt auch so eine Vorliebe für spezielle Aufgaben hatte. Die Steilhänge ist eben so ein schönes Beispiel, ja. wo jeder vielleicht zurückschrecken würde und das hat ihn offensichtlich besonders angezogen.
Genau.
Die Alm haben Sie auch schon erwähnt, wo er in einer traditionellen Alm dann eben ein Ferienhaus auf seine Art, aber es ist ihm trotzdem gelungen, das in einer Art und Weise zu machen, dass es sich jetzt nicht spießt mit dem Traditionellen.
Nein, es ist so, dass er an dem Traditionellen ja eigentlich angeknüpft hat. Nur, dass, sagen wir, Menschen, die aus der Stadt kommen und dann Almhütten sehen und die Almhütten dann für sich als Ferienhäuser adaptieren, dass die glauben, dass alle Ferienhäuser Almhütten sein müssen. Und das ist natürlich nicht so, denn die Materialien, die die Architektur zur Verfügung hat, verändern sich ja auch. Der Nachteil an den Almhütten war ja der, die waren ja aus Vollholz und das hat sich bewegt und da mussten kleine Fenster, ganz kleine Fenster gemacht werden, damit die überhaupt nicht sich total verziehen. Während er hat neue Materialien verwendet und hat dadurch die Möglichkeit bekommen, ganz große Fenster, Panoramen, kann man fast sagen, zu schaffen, die einen weiten Ausblick in die Landschaft gewähren. Das wollte er propagieren und das ist am Anfang, hat das alles einen wahnsinnigen Widerstand ergeben, weil er sich nicht an die Almhütten-Ästhetik gehalten hat.
Aber ich habe das Foto gesehen, es irritiert die Ästhetik genau überhaupt nicht. Das ist das Feine, dass man da eben auch die Bilder gleich dazu hat. Etwas sehr Ungewöhnliches, was auch auf Gunter Vratzfeldt zurückgeht, ist die Entwicklung der Habitäner. Das ist eine Bauweise für soziale Projekte in Krisengebieten.
Also das muss ich Sie korrigieren, denn das ist nicht auf dem Mist von Gunter Vratzfeldt gewachsen. Entschuldigung,
nicht
das
alleine.
Darf man nicht sagen, den ja. Mist. Ja, das ist nicht die Idee, ursprüngliche Idee von Gunter Vratzfeldt gewesen, sondern das war eine Idee von Walter Hildebrandt, der in Graz studiert hat und dort mit sehr progressiven Leuten zusammengekommen ist, wie dem Eckhard Schulze-Fielitz, der eine unendliche Stadt propagiert hat, die natürlich nie gebaut wurde. Aber als Idee hat ihm das sehr gefallen und er hat versucht, eben für Krisengebiete da einen Prototypen zu schaffen. Und Gunter, der auch technisch sehr begabt ist, hat sofort gesehen, dass zum Transport dieses Prototyps einiges noch zu verändern wäre, damit sie leichter sind und besser in Teile zerlegt werden können. Und daraufhin hat auch der Hildebrandt ihn in sein Büro aufgenommen. Und dadurch hat er diese Container verbessert. Die erste Siedlung war, es war keine Siedlung, sondern ein Spital an der Westküste von Afrika für die Biafra-Kinder. Damals war der Biafra-Krieg, der also für Kinder natürlich auch verheerend war. Und die wurden dann da aufgepäppelt. Das nächste Projekt war nicht von der Diözese angeregt, sondern das kam aus einem Architekturbüro in Stuttgart. Die waren beauftragt, eine Siedlung, also einen Ölhafen in Algerien zu bauen. Und dafür mussten Wohnungen für die Ingenieure gemacht werden, damit sie von ihren Familien nicht so lange getrennt sind. Also auch ein sozialer Aspekt, der sich um die Arbeiter kümmert. Und jedes Mal hat Gunter Vratzfeldt die Bauleitung dafür bekommen. Es gab dann noch ein drittes Projekt, das wieder von der Diözese kam und das war in einem Erdbebengebiet in Hochanatolien.
Er war auf jeden Fall bei der Entwicklung involviert.
Ja.
und hat vor allem auch erkannt, eben, dass die Bauteile speziell hergestellt werden müssen. Ja. Hat da eben mit der Föst damals auch schon kooperiert und vor allem auch darauf geachtet, dass sie wieder leicht zusammenbaubar sind und mit den Leuten vor Ort. Also soweit ist auch sein sozialer Gedanke und dass sie vor allem auch in Hitzegebieten beständig sind. Ja. Also das hat sich auch da schon abgezeichnet. Nachdem Sie sich ja nun sehr intensiv vertieft haben in die Arbeit von Gunter Ratzfeld, was würden Sie denn meinen, welche Bedeutung seine Herangehensweise an den sozialen Wohnbau in der Jetztzeit vor allem noch hat? Er hat ja eben schon vor etwa 50 Jahren damit begonnen, aber was kann man da jetzt, wenn man zurückblickt, sagen? Ja, das hat er richtig erkannt und das funktioniert.
Ja, also es sind zum Beispiel diese Veranden dazugekommen. Das war ja gar nicht üblich, dass man in einem sozialen Wohnbau eine Veranda hat. Die Veranda hat insofern den Vorteil, dass sie den Wohnraum lichtmäßig erweitert und außerdem eine Art zusätzlicher Heizquelle ist, weil wenn da die Sonne drauf scheint, wärmt sich das auf und man muss innen in der Wohnung nicht mehr so viel heizen. Also das ist einmal schon ein Pluspunkt und dann hat es immer auch in den ebenerdigen Wohnungen nicht Veranden gegeben, sondern so kleine Gärten. Ja. Und wie gesagt, das und dann natürlich diese groß angelegten Stiegenhäuser. Also die sind schon auch eine Errungenschaft von ihm. Aber er hat zum Beispiel mit zwei, drei anderen Architekten gemeinsam Wohnanlagen gebaut, die um eine Art von Hof, das ist nicht ein Hof, sondern es ist eigentlich so etwas wie ein Anger. Ja, also eine große Wiese oder Freifläche zwischen den Wohnbauten, Langbauten und Punkthäuser, die sich dann um einen großen angerartigen Platz gruppiert haben. Bei einer Anlage sind es ein paar Platanen, die da drinnen stehen, wo Bänke da sind, wo sich die Leute auch im Freien bewegen können, einander treffen können. Und das sind also auch Maßnahmen, die einen Wohnbau sehr angenehm machen und soziale Möglichkeiten erschließen. Und die einzelnen Häuser, die bicken dann nicht so aufeinander, sondern die haben viel Freiraum zwischeneinander. Die Wohnbaugesellschaften, die haben die anfänglichen Schwierigkeiten in der Siedlung an der Ach dann zum Anlass genommen, nicht mehr solche geschlossene Siedlungen zu bauen, sondern offenere, also wieder nur mit Zwischenräumen zwischen den Häusern. Was natürlich zur Folge hat, dass das eigentlich verlorener Baugrund ist. Aber sie haben diese auch oft mit mehreren Architekten versucht, dann doch diese Lücken mit auch wieder auskragenden Veranden so weit zu füllen, dass nicht allzu viel Boden verloren geht.
Es wurde damit also jetzt auf jeden Fall einmal so alltäglichen Grundbedürfnissen gerecht. Das Bedürfnis zum einen nach Freiraum, Grünraum, aber auch genauso die Privatsphäre. Gleichzeitig werden aber die Bauten von Gunter Ratzfeld durchaus auch einem ästhetischen Anspruch gerecht. Sie schauen einfach nicht billig aus.
Ja.
Was denken Sie denn, inwieweit eben genau diese Ästhetik für alle mehr oder weniger im öffentlichen Raum womöglich zu kurz kommt?
Also etwas, was also sehr auffallend ist, dass die Gestaltung auch immer wieder mit Farbe zu tun hat. Gunter Ratzfeld hat sich nicht nur für das Licht in den Bauten engagiert, sondern auch für die Farbe. Und das ist etwas, was vielleicht, sagen wir, in der Großstadt nicht unbedingt jetzt so offensichtlich wird. Ich meine, Farbe hat immer einen psychologischen Wert. Und wenn man den übersieht, dann gibt man auch etwas Preis von den Möglichkeiten, die ein Gebäude bieten kann. Ja, also Ich habe schon auch andere Bauten gesehen, in denen das Ästhetische sehr in den Vordergrund gerückt ist. Aber es hat eben mit dieser Maßeinheit zu tun, die den Bauten von Gunter Ratzfeld zugrunde liegt, dass da eine Ästhetik zustande gekommen ist, die einfach angenehm ist. Und zwar, es ist nicht nur angenehm anzuschauen, sondern sie ist eben auch angenehm, um darinnen zu wohnen oder sich in diesen Freiräumen zu bewegen, weil man ja das spürt, dass da etwas ist, das gut ist, das schön ist. Und Leute vom Bauhaus haben auch gesagt, zum Beispiel, dass Architektur, die in guten Maßen ist, auch schön ist. Und das ist eigentlich das Wesentliche, wonach sich nicht alle Architekten halten.
Für mich hat dieses Buch auf jeden Fall den Blick oder meinen Blick geschärft, ein bisschen genauer hinzusehen auf die Bauwerke oder auch auf Wohnsiedlungen. Vor allem hat es mir auch große Lust gemacht, alle diese Ratzfeld-Bauten einmal in echt zu sehen. Vorerst gibt es einmal als Buch Architektur als soziales Handeln am Beispiel Gunter Ratzfeld, herausgegeben wurde es von Karin Mack, erschienen im Verlag Anton Pustet. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Karin Mack für unser Gespräch darüber.
Ich danke auch, danke. Mein Vater hat mir mit 16 Jahren einen Fotoapparat gegeben, weil sie mich nach England geschickt haben, um dort mein Brush Up Your English zu machen. Und er selber ein begeisterter Hobbyfotograf war. Und ich habe 10 Jahre Architekturfotografie gemacht und habe dann gefunden, so und jetzt ist es genug, weil ich habe so viele Ideen und so viele Anliegen, die ich formulieren möchte, dass ich die in der Fotografie formulieren möchte. Und so bin ich also eigentlich zu einer feministischen Ausdrucksweise gekommen. Und zwar habe ich nie Einzelfotos gemacht, sondern habe mich immer mit der Fotografie als Medium beschäftigt. Das heißt, für jedes Thema habe ich eine eigene mediale Ausdrucksform gefunden. Also es hat angefangen mit Serien, Fotomontagen, später sind dann Collagen dazugekommen und noch Einschreibungen in die Fotos oder Überlagerungen von Bildern und solche Sachen. Also es hat aber immer beides miteinander zu tun gehabt, sowohl der Inhalt als auch die Fotografie, die sich getroffen haben, für die ich das entsprechende Ausdrucksmittel in der Fotografie gefunden habe. Also ich bin in der Hauptsache künstlerisch tätig, also nicht jetzt als Fotografin in dem Sinn. Ja, es freut mich, dass da auch die Texte immer wieder gewürdigt werden, weil sie eben anders sind als die meisten, nicht? Die meisten sind ja sehr trocken und sehr technisch. Und ich bin jemand, der so frisch und fröhlich da hingeht und sich anschaut, wie ist das Ganze und wie steht das in der Gegend und was für eine Atmosphäre hat das. Und aus diesem Gefühl heraus habe ich dann gearbeitet.
Literradio. Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.